hatte ich bei der CES den Eindruck, dass das also Offroad, ne, John Deere mega vorgestellt, Aurora, Torque, Wabi fürs Trucking und dann natürlich Robotaxis, ne, also allen voran Waymo, aber auch Zoosk, May Mobility und so weiter. Also das war, fand ich, das Eindrücklichste und habe ich am meisten von mitgenommen.
Es waren kaum amerikanische OEMs vertreten, also Automobilhersteller. Es waren kaum europäische Automobilhersteller vertreten. Es waren vor allen Dingen die Chinesen vertreten.
Ja.
Und die haben ein ganz lautes Ausrufezeichen hinterlassen, nämlich wir sind wirklich hier und wir bleiben. Ja? Also es ist nicht so, dass das irgendwie ein Trend ist oder mal ein Versuch war. Also mittlerweile sind die wirklich etabliert.
Die geopolitischen und kommerziellen Interessen der Europäischen Union erstmal, ja, aber auch von Deutschland wahren würde, das bleibt abzuwarten. Also ich finde, wir leben da in einer Welt, wo alle hier denken, wenn man die Stoppregel einführt im Kindergarten, hält sich die ganze Welt dran und dann spielen alle ordentlich mit. Stoppe. Wunderschönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Schrezemeier.
Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Hallo, liebe Hörerschaft, zur neuesten Folge von Mobility Mavericks, eurem Podcast, alles rund um Technologie und was die Welt bewegt.
Ja, wir haben heute auch wieder spannende Sachen für euch zusammengefasst. Wir haben uns letzte Woche auf der CES in Vegas getroffen. Und möchten euch heute eine Übersicht geben der Key Trends, der wichtigsten Themen und der bahnbrechenden Technologien, die dort wieder einmal vorgestellt wurden. Fangen wir am besten an mit dem Sentiment und Talk of Town. Michael, was ist denn dir am meisten im Kopf geblieben?
Sehr gute Frage. Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Das ist einmal die Keynote von Jensen Huang von Nvidia. Ich glaube, die waren in aller Munde, zu Recht, wo er eben ausgerufen hat, dass Physical AI, das werden wir dieses Jahr alle noch sehr oft hören, dieses Wort, und können ja beleuchten, ob das irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen ist oder neuer Wein in alten, wie auch immer. Das war eine sehr gute Keynote, weil es einfach beeindruckend war zu sehen, wie innovativ Nvidia ist und vor allen Dingen eben, wie stark sie in den Bereich gehen, um Robotik und autonomen Fahren eben die entsprechenden Chips und Simulationsumgebungen zu bauen. Und das Zweite, glaube ich, wenn man da durch die Halle lief, war autonomes Fahren in aller Couleur. Also das war meine erste CES. Das, glaube ich, kannst du mal beim Beleuchten, wie du das eingeschätzt hast. Aber ich fand so das Sentiment in Richtung autonomem Fahren auf der Welle von dem Waymo-Success natürlich, das war schon überaus positiv. Da wurde eigentlich nicht hinterfragt, ob das überhaupt funktionieren kann, sondern nur wann. Und da würde ich sagen, wenn ich das vergleiche mit den Diskussionen, die ich in 2024 hatte, ist das schon ein großer Unterschied. Also ein Riesenunterschied. Also da war schon immer noch so, autonomen Fahren, hören wir seit 10 Jahren, keine Ahnung, ob das überhaupt funktionieren kann. Da hatte ich bei der CES den Eindruck, dass das also Offroad, ne, John Deere mega vorgestellt, Aurora, Torque, Wabi fürs Trucking und dann natürlich Robotaxis, ne, also allen voran Waymo, aber auch Zoosk, May Mobility und so weiter. Also das war, fand ich, das Eindrücklichste und habe ich am meisten von mitgenommen.
Ja. Für mich war das Spannendste zu sehen, dass die Technologie sich aus dem Auto raus mehr in den kontextuell entwickelt. Also was du gesagt hast mit dem Physical AI, da gehen wir auch nochmal in einer separaten Folge ein bisschen dezidierter drauf ein. Aber zu sehen, dass, ja, wie du schon sagst, dieses autonome Fahren eigentlich mittlerweile eher Standard ist und nur die Frage ist, in welche Couleur das kommt, ja, und welche Anbieter am Ende des Tages möglichst viel.
Aber ist es Standard? Weil, also bis auf Waymo hat es ja noch keiner.
Also es gibt ja unterschiedliche Wege, sich jetzt daran zu nähern. Und wenn du zum Beispiel dir Way anschaust aus Berlin, die quasi über Remote die Fahrzeuge fernsteuern und sie zu dir bringen, also quasi so ein Carsharing 2.0, ja, dann finde ich das schon sehr, sehr charmant, wie man diese Flotten auch zukünftig steuern kann. Für mich sehen diese selbstfahrenden Fahrzeuge, ob das ein Zoox ist, ob das ein May Mobility ist, ob es Waymo sind, die sehen ja alle mittlerweile gleich aus. Ja? Die sehen aus wie so ein Elefantenschuh. Ja?
Du meinst die Busse? Du meinst, wenn da mehr, also diese Suit, dieses Ei? Die
fahrenden Busse, ja, genau.
Die sehen immer scheiße aus, finde ich.
Und ich hab auch als
der Formfaktor.
Als du dich reingesetzt hast mit deinem Kollegen, habe ich gesagt, ich bezweifle, dass wildfremde Menschen Lust haben, sich in so engen Raum gegenüber zu sitzen.
Bist du schon mal U8 gefahren in Berlin?
Ja, gut, das macht Sinn, ja, aber da musst du das den Gegenüber nicht anschauen, ja?
Also auch da, nein, okay. Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass Leute, da wurde schon viel drüber diskutiert, aber ich glaube auch, dass du dich anguckst mit Fremden in so einem Private Space.
Es ist immer noch eine Premium-Dienstleistung.
Widerspricht dem, was man jetzt von den Nutzern hört, die Waymo fahren, die sagen, oder auch die Waymo-Werbung, ne? Du kannst irgendwie heimlich knutschen, Deals am Telefon diskutieren, keiner hört zu, noch nicht mal der Fahrer. Mhm. Dann möchte man eigentlich auch keine anderen Leute zuhören haben. Genau. Das sehe ich auch. Und wenn, dann vielleicht Formfaktoren, also es gibt ja auch Werksverkehre oder größere Commuter-Sachen, wo man sagt, okay, da bist du mit 15, 20 Leuten vielleicht in so einem Bus drin und hast eine Bus-Feeling und du fährst eine gewisse Strecke über 10, 20 Minuten autonom, so wie das hier in Hamburg mit Moja und allen anderen versucht wird. Ich glaube, das macht dann wieder Sinn, aber so ein Vierer-Gefäß? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Ridesharing, Carsharing und Taxi-Services, ja. Und alle haben einen unterschiedlichen Preispoint und haben auch unterschiedliche Anwendungsfälle, ja. Und dieses Ridesharing, glaube ich, mit größeren Kabinen macht Sinn. Diese Waymo-Kabinen, die werden sich vor allen Dingen durchsetzen für Individualverkehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die quasi eine fixe Strecke abfahren oder du die hältst und dir dann diese Kabine mit anderen Leuten teilen möchtest.
Also wir müssen die Innenstädte irgendwie die Verstopfung irgendwie lösen, aber glaubst du, dass autonomes Fahren Individualverkehr einschränken wird oder eigentlich steigert?
Wir sehen ja jetzt in Städten wie Paris und Madrid mittlerweile schon, dass die Innenstädte immer mehr für Privatverkehr abgeschottet werden. Ne? Also in Paris.
New York, letzte Woche, Brücke, erst einmal eine Fee genommen, $10. Ja. Hast du gelesen?
Ja.
20% Traffic runtergegangen, glaube ich. Lass mich nicht lügen.
Wir haben in London die Congestion Charge seit 30 Jahren, ja, und die wird jedes Jahr erhöht. In Paris zahlen SUVs mittlerweile mehr für Parkplätze als kleinere Fahrzeuge. Und am Ende des Tages wird das über das Portemonnaie der Nutzer entschieden werden, gehe ich von aus, ja. Und Städte wie Paris und vor allen Dingen Madrid machen es sogar noch extremer, dass sie wirklich sagen, Verbrennerfahrzeuge kommen nicht mehr in die Innenstadt. Ich glaube, es wird alternativlos sein, weil selbst in großen Städten reine Fußgängerzonen zu machen, das wird sich nicht durchsetzen. Ja, das heißt, du wirst eine Form von Transport haben müssen und Public Transit alleine wird nicht ausreichen. Das heißt, du wirst eine Form von Individualverkehr haben und das wird dieses Ridesharing oder eben halt das autonome Fahren wird das sein und das wird voll elektrisch sein und das wird voll connected sein. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Thema ist, was irgendwie 2035 kommen wird, sondern das ist ein Thema, was eher 2028 oder früher kommen wird.
Ich bin gespannt. Also ich meine, da hängt ja noch eine Infrastruktur dran. Ja? Also in Berlin ist es dankbar, da kannst du eine Fahrradstreifen reinziehen, weil alles zweispurig war. Es gibt eine Menge Städte, wo ich behaupten würde, da kannst du nicht einfach mal kurz sagen, wir ändern jetzt, also binär ja, du kannst sagen, entweder nur Fußgänger, nur Fahrräder oder irgendwie Fahrzeugverkehr, aber du hast Lieferverkehre, da müssen Rettungsfahrzeuge durch. Ich stehe nicht im Verdacht, besonders weit links am politischen Spektrum zu stehen, aber ich fände es wirklich höchst bedenklich, dass wenn ist Handwerker, Grundschullehrer, ArzthelferInnen quasi nicht mehr zum Arbeitsort fahren können, die vielleicht sogar eh schon von weiter weg kommen, weil es zu teuer ist, während der Cayenne, der von Grunewald nach Charlottenburg reinfährt, um mal beim Klischee zu bleiben, dem das eigentlich egal ist, sozusagen, weil vom Share of Wallet geht halt dann von nicht 0,1% weg, sondern 0,15%. Das kratzt da nicht weiter. Fände ich katastrophal. Wir schweifen ein bisschen ab, aber ich glaube, das müssen wir nochmal genauer drüber reden. Weil das ist wirklich nicht kein triviales Problem aus meiner Sicht.
Können wir nochmal vielleicht zurückkommen auf die Nvidia-Geschichte. Ja? Also mein Eindruck ist, dass die mittlerweile absolut führend sind im Bereich autonomes Fahren und auch kein Wettbewerber quasi in Sicht ist. Glaubst du, dass sie den Markt besetzen werden und dominieren werden oder siehst du irgendwelche Wettbewerber?
Ich glaube, die wollen die Schaufeln liefern für diesen Markt. Ne? Es gibt noch ein bisschen, also was wir gesehen haben, gibt es diese zwei Tech-Plattformen, einmal das Omniverse, ja, was man braucht, was letztlich die physikalischen Regeln, die bei uns auf der Erde gelten, mit eingebaut hat, sodass dass man Robotics und humanoide Roboter und autonomes Fahren eben testen kann mit physikalischen Gesetzen. Ja, das ist ja der große Schritt sozusagen aus der virtuellen Welt in die Ware. Und das zweite ist Cosmos, wo man das entsprechend simulieren kann. Und ich glaube, die beiden Plattformen und das Team, was dahinter steht, das ist schon wirklich spektakulär gut. Es dient aber quasi, also es geht eher gegen einen Markt, wie den Applied Intuition besetzt in der Simulation, anstatt einen Markt, wo ein Aurora ein Autonomous Truck fahren lassen will, aus meiner Sicht. Und das ist aber, die These stimmt, das ist wirklich spektakulär, was die, in welcher Frequenz die auf allen Seiten, also von wirklich B2B-Simulationen, andere enablen AI zu machen und zu trainieren, bis hin, gerade heute Morgen gelesen, dieser $3000 Mini-Prozessor, der ist jetzt schon doppelt so gut wie ChatGPT, lass mich nicht lügen, 2 oder sowas. Mhm. Also irgendwie 2 Milliarden Parameter, irgendwelche Gazillion Parameter, die du da mit trainieren kannst. Ja. Also die ganze Bandbreite decken die ab. Entweder ist extrem gutes Marketing und kein anderer kommt vor, oder Nvidia ist der Einzige zurzeit, der in dieser Frequenz und diese Bandbreite Produkte an den Markt bringt, die eben diese AI-Welle befeuern oder enablen. Und das, glaube ich, also die werden kein autonomes Fahren machen, aber in jedem Truck, also Trucking habe ich mir ein bisschen angeguckt, ist hinten letztlich der Nvidia-Chip drin. Also es gibt auch einen Qualcomm und ein paar andere, die, glaube ich, gute Chips bauen. Ich sehe eigentlich immer nur, dass da Chips verbaut werden für autonomes Fahren von Nvidia. Sie selber werden es nicht machen. Das macht keinen Sinn.
Ich habe im Studium mal über Moore's Law was gelernt. Ja? Und mein Eindruck ist, dass Nvidia die einzigen sind, die dem wieder Leben eingehaucht haben. Ja? Weil es gab ja so einen gewissen Slowdown irgendwie in den 2010er Jahren, was sozusagen die Entwicklung von Prozessorengeschwindigkeit waren. Das war vor allen Dingen Software getrieben. Und ich muss sagen, seitdem Nvidia die letzten 3-4 Jahre auch mit dem Event von ChatGPT an den Markt gekommen ist, dass das wieder richtig Fahrt aufgenommen hat und Hardware vor allen Dingen der Defining Prozess ist für diese Sachen. Und ich muss auch sagen, ich hatte fast schon so ein Terminator-Event, ja, als ich die Keynote gehört habe. Einfach weil dieses Thema Physical AI, dass du quasi wirklich die Objekte und die Fahrzeuge im Raum trainieren kannst, ist wahnsinnig spannend.
Das ist crazy.
Ja.
Das ist einfach so Skynet. Wir lachen. Ich bin kein Fatalist und ich denke immer so, okay, die Welt wird morgen nicht untergehen, aber das ist wirklich eine der Sachen, weil ich kognitiv das gar nicht begreifen kann, wie crazy gut und schnell diese Prozessoren sind. Und dann in Kombination mit so Nachrichten, hast du es gelesen, also ChatGPT 4.0 hat in Absenz irgendwelcher chinesischen Input-Faktoren immer nur noch auf Chinesisch geantwortet. Gibt es ein Video von. Es gibt 5 Prompts und irgendwann fängt ChatGPT an, nur noch auf Chinesisch zu antworten. ich beobachte das zumindest und ich hoffe nicht, dass es zu so einem Skynet-Fall kommt. Aber ja, das ist schon beeindruckend einfach. Also es übersteigt das, was man eigentlich so linear wie wir denken, nach dem Motto auch in Prozessschritten. Also ich verstehe die digitale Welt schon immer noch Input, dann passiert was, Input, dann passiert was und nicht ich gebe eine Intention und am Ende kommt irgendwas raus, was mich völlig überrascht, was genau zu dem passt, was ich eigentlich vorher meine Intention war, aber mich als Ergebnis komplett überrascht und dieser Kontrollverlust dazwischen, diese Blackbox, die sehr letztlich ist, das ist extrem spannend. Das ist, ne, für die Krebsforschung sicherlich einiges drin, aber im militärischen Sinne sicherlich auch einiges Gefahrenpotenzial. Das werden wir noch sehen in den nächsten paar Jahren.
Ja, wollen wir zurückkommen vielleicht zu den Highlights von der CES. Also wir haben über autonomes Fahren haben wir gesprochen, über Nvidia, über die Hardware, die das quasi alles möglich macht. Was mir noch aufgefallen ist im Vergleich, weil du fragtest, im Vergleich zu den letzten Jahren, es waren kaum amerikanische OEMs vertreten, also Automobilhersteller. Es waren kaum europäische Automobilhersteller vertreten. Es waren vor allen Dingen die Chinesen vertreten.
Ja.
Und Die haben ein ganz lautes Ausrufezeichen hinterlassen, nämlich wir sind wirklich hier und wir bleiben. Ja, also es ist nicht so, dass das irgendwie ein Trend ist oder mal ein Versuch war. Also mittlerweile sind die wirklich etabliert, ja, und Marken wie ein Seeker oder wie ein BYD, die sind aus dem Markt nicht mehr wegzudenken und sind auch, was die Innovation angeht und auch die Verarbeitungsqualität der Fahrzeuge, mittlerweile ganz vorne total dabei.
Also Nummer eins, also oder Top 2 für mich war Honda, kein Chinese, aber in dem Fall ein Japaner. Seeker, spannendste fand ich ja, dass Waymo den Seeker vorgestellt hat. Das ist ja seit Monaten, also sie haben das ja angekündigt, dass sie dann mit Seeker irgendwie in den Markt gehen wollen, weil der Jaguar natürlich zu teuer ist, eigentlich das massiv zu skalieren. Interessanterweise glaube ich, Department of Transportation, gestern oder vorgestern, dem den Stecker gezogen. Ich habe es noch nicht genau gelesen, dass die erlauben nicht, dass du sozusagen Robotaxis mit einem chinesischen OEM-Fahrzeug betreiben darfst in den USA, weil das natürlich, weil angenommen wird, dass das perfekte Spy-Vehikel im wahrsten Sinne des Wortes sein könnte. Nichtsdestotrotz, dass Seeker es schafft, sozusagen von Waymo dort als einer von drei Autos vorgestellt zu werden, das ist schon beeindruckend. Und genau, die US-amerikanische OEMs nicht. Ich glaube, deutsche OEMs waren da, also die BMW Town, ja, die haben nicht in die Halle gepasst, die haben sich zwangsläufig dann ihre eigene Halle vor.
Hast du es angeschaut?
Ja, ich habe dreimal einen Termin gehabt, ja. Den ich natürlich wahrscheinlich deinetwegen immer wieder verpasst habe. Ich war nicht drin, ich habe nur die Modelle draußen gesehen.
Ja.
Bei Conti war ich drin, also bei den Zulieferern, das war sehr interessant. Also da ging was. Scout von Volkswagen vorgestellt, Volkswagen selber. Ich habe es auf meine Instagram-Story einmal gepostet. Also die waren sozusagen nicht da, die hatten so einen Booth, der nicht besetzt war. Da waren nur zwei Stühle versus BMW, die für voll 3 Millionen Euro so ein Ding dahin gebaut haben. Ja, ja. Das fand ich einen großen Unterschied. Ja. Aber das Sentiment, dass die Chinesen da sind und auch da bleiben, das stimmt. Was aber auch wahr ist, in Anbetracht, dass da überall Plakate waren, dass am 19. Januar Trump eingeführt wird ins Amt.
20. ne?
Glaube ich, ja. 20. Ja. Ja. Auch klar war, sowohl bei, also leider Hersteller als auch OEMs, alle, also wenn man mit denen geredet hat, das waren natürlich teilweise deutsche, teilweise amerikanische Salesleute, mit denen man da gesprochen hat, die haben als allererstes immer gesagt, das macht uns nichts aus, dass er jetzt kommt und wir werden weiter hier, wir können das weiter verkaufen und sonst was. Und jeder wusste, that's not gonna happen. Oder zumindest mal, egal wie gut euer Produkt ist, egal wie billig dieses Produkt ist, und das ist eben die neue Welt. Vor 10 Jahren Globalisierung hätte jeder gesagt, hast keine Chance. Jetzt sagt jeder, USA kannst du neue gigantische Firmen bauen, selbst wenn die doppelt so teuer sind, weil die anderen, der Leider von denen darf nicht benutzt werden. Oder das Auto wird mit Strafzöllen belegt. Das war schon allenthalben sozusagen Gespräch in der Halle. Das, was Trump sozusagen wahrmacht von dem, was er angekündigt hat, ex ante.
Ja, also ich glaube, dass das stimmt auf jeden Fall für die chinesischen Hersteller von Hardware und auch Software. Gibt ja mittlerweile auch Gespräche, dass TikTok an Elon Musk verkauft werden soll, ja. Also ganz, ganz wilde Spekulation.
Warum nicht an uns?
Ja, weiß ich, ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht so sehr, was ich darauf machen soll. Ich bin da, glaube ich, aus dem Alter bin ich irgendwie raus, beziehungsweise bin ich nie reingekommen. Also TikTok war vor meiner Zeit. Machst du da regelmäßig
was? Nee, ich bin. Also wer
mit deinen Jungs wahrscheinlich.
Nee, gar nicht, ich durfte es nicht nehmen. Also wer mich auf WhatsApp hat, der weiß, dass er mich auch nachts um 3 Uhr noch zu einem 20-Minuten-Chat hinreißen lassen kann. Insofern habe ich mich selber reglementiert und habe TikTok nicht runtergeladen. Das Produkt ist natürlich crazy gut. Also nach 5 Minuten kriegst du nur noch das gezeigt, was du wirklich subjektiv super findest. Ja, also Musk und TikTok würde ich jetzt mal ausklammern aus diesem Gespräch. Das ist ein Can of Worms, den ich jetzt da, wo ich nicht reingehe. Aber das ist natürlich, es ist aber, geht in dieselbe Richtung, ne?
Also auf jeden Fall.
USA schottet sich ab. Oder USA stellt klar, oder stellt die Spielregeln jetzt auf.
Das ist auf jeden Fall eine neue Zeit jetzt, wobei sozusagen im Gegensatz zu den europäischen Automobilherstellern und auch Mobilitätsdienstleistern, würde ich sagen, sehe ich die Gefahr nicht so groß, weil wir hatten ja schon eine Upside von Trump und entsprechend haben sich die Automobilhersteller und auch die Mobilitätsdienstleister darauf vorbereitet, dass sie mit Fabriken, Büros, Headquartern etc. in den USA auch vertreten sind, ja, und weil es BMW genannt, die produzieren in den USA mittlerweile nicht nur ausschließlich in Mexiko. Mhm. Ja, es ist keine Kostenfrage mehr. Es ist eine Frage, wie umgehe ich die Strafzölle, ja, oder erhöhte Zölle. Und ich glaube, die Europäer sind da sehr gut aufgestellt, vor allen Dingen die Deutschen. Und sehe da keine großartige Veränderung, offen gesagt, die nächsten Jahre. Auch unter Trump selbst nicht. Da wird häufig heißer gekocht als gegessen. Und was ich schon sehe ist, und das ist spannend, wie die Europäische Union und vor allen Dingen auch die europäischen Automobilhersteller sich gegenüber den Chinesen aufstellen. Ja, also gibt es da eine Reglementierung, ja. Wir hatten auch zum Beispiel gesprochen, du hattest mir heute Morgen, glaube ich, sogar einen Link geschickt, und wir hatten gestern darüber gesprochen, dass einige der VW-Werke zur Disposition stehen und eventuell an Asiaten, speziell Chinesen, verkauft werden sollen. Rational und kommerziell würde das Sinn machen, ja, aber es ist vor allem eine politische Entscheidung, das dann vielleicht doch nicht zu machen, ja, einfach um da nicht Tor und Tür zu öffnen für eine komplette chinesische Dominanz im
Augenblick. Ich wäre gespannt, wenn wir neben einer feministischen Außenpolitik, die ich natürlich begrüße, auch einen hätten, die die geopolitischen und kommerziellen Interessen der Europäischen Union erstmal, ja, aber auch von Deutschland wahren würde. Das bleibt abzuwarten. Also ich finde, wir leben da in einer Welt, wo alle hier denken, wenn man die Stoppregel einführt im Kindergarten, hält sich die ganze Welt dran und dann spielen alle ordentlich mit. Man muss es nicht so machen oder kann es auch nicht so machen wie eine Trump-Administration, als in jeder Weise führend auf der Welt, inklusive militärisch. Aber ich glaube, uns steht es gut zu Gesicht, ein bisschen selbstbewusster zu werden, stolz zu sein auf das, was wir an Ingenieuren und an Wertschöpfung in diesem Land und in der Europäischen Union haben, das aber auch entsprechend verteidigen. Und wie gesagt, da muss man nicht poltern, muss man nicht sozusagen imperialistisch denken, aber ich glaube, wir müssen unsere Haltung gegenüber dem Rest der Welt, inklusive den USA, mal neu kalibrieren. Und das sehe ich momentan noch nicht. Jetzt haben wir eine Bundestagswahl, schauen wir mal. Aber bleibt abzuwarten. Ich hab da meine Zweifel, ob wir das nicht verlernt haben in den letzten 20 Jahren. Weil ich glaube, wir müssen für unsere Interessen ein bisschen besser einstehen, inklusive unserer Automobilindustrie. Und allen Fehlern, die da gemacht werden und Modelle und und wir können alles drüber reden, sozusagen, dass man das hätte anders spielen können, aber deindustrialisieren kann es nicht sein. Spoiler. Also wer das denkt, sollte vielleicht diesen Podcast nicht hören, weil ich glaube, in die Kerbe werde ich nicht reinschlagen, weil es auch wirklich strunzdumm ist, das zu denken, dass das klug ist.
Und Deutschland hat es ja eigentlich die letzten Jahre und Jahrzehnte immer noch geschafft, eben das eben nicht zu tun. Ne? Und das ist ganz spannend.
Wir sind auf einem guten Weg. Also, oder? Die Rezession ist doch jetzt verbrieft, oder? Haben wir die Zahlen jetzt nicht bekommen fürs letzte Jahr?
Ja, ich muss sagen, der Abgesang auf die deutsche Industrie, dem Gesang kann ich noch nicht ganz so zustimmen, nee, muss ich sagen.
Also, wenn man über die CES läuft, das wollte ich eigentlich sagen. Also sozusagen, man läuft rum und ich bin weder Ingenieur noch jetzt wie du seit 10, 15 Jahren in der wirklich OEM-Automotive-Welt unterwegs. Also der Podcast hier ist wirklich ist auch eine Lernkurve für mich. Mhm. Ich hatte eine lange Führung bei Continental, ich habe mit den Scout-Leuten da geredet, also aus der Volkswagen-Gruppe, mega cooles Auto, ehrlich gesagt, also zumindest der Pickup fand ich wirklich super und auch BMW. Also, wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken, 100% nicht. Ja, und dieses Wehklagen und sich selber schlecht reden, das ist tatsächlich ein deutsches Phänomen, das hilft keinem weiter. Mhm. Der Umkehrschluss ist auch nicht so richtig, dass wir durch die Welt laufen und sagen, wir sind die Allergrößten und alle müssen uns sozusagen auf die Knie fallen. Völliger Unsinn. Also ein gewissen Demut tut jedem gut. Aber wir haben das Engineering-Talent hier. Wir haben den Absatzmarkt in Europa und in Deutschland sowieso. Wir haben die Brands. Wir müssen natürlich so ein bisschen aus dem Quark kommen. Und ich glaube, wenn man mit den Leuten und den Ingenieuren dann vor Ort spricht, die eben Displays zeigen, die in Windschutzscheiben eingebaut werden und so weiter, oder Gesichtserkennung, dass das Auto aufgemacht wird, das ist super. Was mich überrascht ist, und das ist super und das ist da und darauf können wir aufbauen, Punkt. Das Einzige, was mich überrascht ist, dass man im Jahr 10, 12 von Tesla immer noch so in awe ist mit dem Software-Defined Vehicle. Nach dem Motto, wie kann man es denn schaffen, dass man sozusagen diese Steuerungseinheiten von irgendwie 100 oder 80 mal runterdampft auf, pick a number, 25 oder 30 mit 1, 2 Zentralsteuerungen irgendwie nach Domäne, dass du eben das klassische Beispiel, was da vor Ort immer vorgeführt ist, dann, keine Ahnung, du kannst den Scheinwerfer von grün auf gelb wechseln, eben mit Over-the-Air-Update, dass das, egal mit wem man redet, alle noch sagen, ja Mensch, so müsste man das eigentlich machen. Aber keiner mir jetzt glaubwürdig eigentlich zeigen konnte, dass das jetzt eigentlich in 2 Jahren so passieren wird. Und da habe ich eigentlich mehr Angst vor. Also sozusagen, wir kennen, was da passieren muss. Jeder erkennt das an, die Fachleute erkennen das an, ohne dass sie davor Angst haben, sagen, ja, das geht, das müssten wir halt nur mal, man müsste nur einen Willen haben, es durchzusetzen. Dennoch passiert es irgendwie nicht. Und das ist das Einzige, was mich ein bisschen kirre macht bei dem Thema. Und wenn ich gerade an die deutschen OEMs denke, aber vielleicht liege ich auch falsch. Erzähl mal.
Ja, ich frage mich halt, ob das mit Nachdruck überhaupt auf die Straße gebracht werden muss. Ja? Weil wenn ich mir jetzt überlege, kaufe ich mir einen Tesla, kaufe ich mir einen VW ID3, ja, oder kaufe ich mir von BYD da so eine Schwalbe.
Heißt die Schwalbe?
Ja, Schwalbe und Seehund und sowas.
Ehrlich?
Die heißen die sind so auf Meerestiere ausgelegt, ja.
Geil. Egal, die Jacques Cousteau-Modellreihe. Ja.
How low can you go, ja.
Okay.
Dann fällt mir das aktuell relativ leicht und es ist häufig auch eine hochpolitisierte und emotional getriebene Diskussion, ja. Und jetzt meine These geht ganz stark in die Richtung, dass es sowohl für die USA als auch für Europa und für China in Entwicklung Richtung hin dieser selbstfahrenden Fahrzeuge oder auch der Software-Empowered Vehicles sehr abgegrenzte Data Repositories geben wird. Ja, also ich glaube nicht, dass zukünftig noch Fahrdaten und Fahrzeugdaten die EU verlassen dürfen. Genauso wie USA und China sich da sehr stark abgrenzen werden.
Sollten eh immer sicher gespeichert werden.
Ja, ja gut, aber das klappt nicht immer unbedingt. Ja.
Die Smokes.
Ja. So von daher glaube ich auch, dass wir hier in Deutschland vor allen Dingen uns auch ein bisschen unnötigen Druck machen, weil die Fahrzeuge verkaufen sich nach wie vor. Ja, und der Markt insgesamt hat ein bisschen nachgelassen. Aber wenn du zum Beispiel BMW anschaust, die haben jetzt die Umstellung gemacht. Ab 2026 soll die neue Klasse kommen. Sehr schönes Fahrzeug. Das ist eine komplett neue Plattform, komplett neues Fahrzeug, auf denen komplett neue Modellreihen aufgebaut werden sollen. VW hat in...
Können die Over-the-Air-Update machen?
Können sie machen, ja.
Okay. Ohne dass Valeo, Bosch und 13 andere...
mit dem USB-Stick einmal zum Fahrzeug müssen? Oder was?
Geil, mit dem USB-Stick, ja genau.
Ja.
Weil das ist doch irgendwie, also die Daten kaufe ich, kaufe auch, dass die, also diese ECUs, die Steuergeräte sozusagen, die Vielzahl runtergeschraubt wird. Das heißt, dass es einen größeren, intelligenteren Hauptcomputer innerhalb des Autos geben wird. Das glaube ich auch. Das kaufe ich auch. Dass das der Wunsch ist. Ich habe es jetzt, also bei QNX habe ich es mir angehört, bei Vector, also die ich ja immer monströs gut finde, was die machen. Ich glaube, technologisch können die das alles. Es hat sich bei mir nirgendwo so angehört, dass das wirklich in der Form umgesetzt wird, dass das einem Tesla Konkurrenz machen könnte. Und wenn das nicht so ist, hat das, also das Fahrerlebnis, jetzt gehen wir mal, was fällt mir dann als erstes auf? Entertainment. Ich glaube, das ist so der größte Bereich, wo man sagen könnte, du kannst die Farben ändern, du kannst dir Konzerte dann angucken innerhalb des Autos, der erkennt, wann du bei McDonald's vorbeifährst oder Burger King, keine Werbung hier, oder zu deinem beliebten Dönerladen und kann das dann vorbestellen für dich. Also diese ganzen Use Cases, die man sich jetzt anhört, die irgendwie halbwegs Sinn machen, ich weiß nicht, ob die kaufentscheidend sind, aber in 5 oder 8 Jahren meine Kinder haben wollen. Und wenn ich dann, also ich glaube nicht, dass die Softwareplattform so gut ist, dass das zentral wie bei Tesla gesteuert ausgerollt werden kann und am nächsten Tag haben das alle Fahrzeuge oder ein Großteil der Fahrzeuge. Das habe ich nicht gehört. Wenn das der Weg ist und das so kommt, ist es gut. Ich glaube nicht, dass du es darunter machen kannst.
Es gibt ja 2 Trends. Einmal in Richtung Vereinfachung, ja, dass du gar nicht mehr so viel Displays im Fahrzeug hast und auch gar nicht mehr so komplexe Software und du hast halt vor allen Dingen asiatisch getrieben eine Maximierung der Displayfläche in den Fahrzeugen, ja, und diese Connectivity der Fahrzeuge, die Over-the-Air-Updates und solche Sachen, Also ich habe zum Beispiel noch nicht gehört, dass eine von Mercedes eine neue S-Klasse mit dem mit der autonom fahrenden Option, die sie mittlerweile haben, ja, auch Level 3 mit Option, das auf Level 4 auszuweiten, auf Autobahn können sie bis 100 fahren, dass irgendeines von diesen Fahrzeugen einen Unfall gebaut hat. Ja, weil die äußerst sicher die Umgebung erkennen. Und ob das dann Over-the-Air-Update funktioniert oder ob das ab Werksfertigung gut funktioniert, das sei mal dahingestellt. Aber ich würde Tesla nicht unbedingt als Maßstab für den deutschen oder europäischen Automobilbau nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch die Voraussetzungen hier ganz andere sind. Ja, in den USA hast du riesengroße Städte mit 3-, 4-, 5-spurigen Straßen in den Städten selber. In Europa sind es eher verschachtelte. Versuch mal hier in Hamburg autonom mit einem Tesla durchs Hanseviertel zu fahren. Ja?
Ich habe Fahrrad, deswegen. Ja. So ein Witz. Nein.
Ja. Das ist eher unwahrscheinlich, ja. Also ich glaube, wir sind nach wie vor sehr gut aufgestellt hier und sind immer ein bisschen langsamer, aber wenn wir uns dann für eine Richtung entschieden haben, dann folgen wir der und dann aber auch mit Vollgas. Was es nicht passieren darf, ist von politischer Seite, dass die Rückkehr und die Renaissance des Verbrennungsmotors ausgerufen werden soll, wie zum Beispiel von der CDU deklariert, weil das würde sowohl Zulieferer als auch Hersteller komplett aus der Bahn werfen.
Das stimmt. Das glaube ich auch. Also sozusagen, ja, oh, Verbrenner aus. Es wird kommen. Und ich glaube, dass das zurückzudrehen ist extrem schwer. Da bin ich. Da bin ich bei dir. Also sozusagen,
hat die CES ja auch gezeigt. Ja, es wurden da keine PS-protzigen Verbrennungsmotoren mehr gezeigt. Also das spielt gar keine Rolle mehr dort.
Ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt. Ja. Sozusagen, ich meine, die CES steht nicht im Verdacht, von der EU-Kommission beeinflusst zu sein, sozusagen, was da gezeigt wird und was nicht, sondern das ist tatsächlich ein freier Markt, der wo die beste Idee gewinnen soll. Und die beste Idee ist wahrscheinlich die mit dem größten Businesspotenzial. Da bin ich völlig bei dir. Wenn man das sich anguckt, inklusive elektrisch betriebene Feuerwehr-Trucks, was ich mega geil fand. Ja? Also, gut, die haben auch genug Platz, da kannst du natürlich auch eine 3-Tonnen-Batterie hinten drauf packen. Ja. Darfst nur nicht zu nah ans Feuer fahren, sonst hast du vielleicht ein Problem. Nein, aber bin ich bei dir. Also ich glaube, das zurückzudrehen macht nichts. Weiß nicht, ob es eine binäre Welt ist, wo alles dann elektrisch sein wird, das weiß ich nicht. Ich glaube, du wirst Plug-in-Hybrid haben noch eine ganze Zeit lang, aber da hatten wir schon mal die Diskussion, dass du sagst, maximal Übergangstechnologie. Gehen wir mal anders mal drauf ein.
Ja, also wenn du dir anschaust, also selbst so ein John Deere, also ein Hersteller von Traktoren.
Warst du drin in dem riesen, in diesem riesen, mit diesen Ketten, in diesem Kettenfahrzeug? Ich fand das alles geil da dran.
Die haben in ihrer Keynote gesagt, wir machen alles elektrisch und wir machen alles autonom.
Exakt, das hat er mir auch gesagt. Ja? Ich war dann da bei dem Typen da und dann sagte er zu mir, pass auf, the world is electric and autonomous. Punkt. Und das war der Pitch auch. Der hat dann nichts mehr gesagt, hat mich nur angeguckt und meinte so, okay, kommt noch was? Sagt er, nee, das ist die Marschrichtung. Sag ich. Und dafür ist ja Strategie gut. Sie soll ja eine klare Marschrichtung geben. Also fand ich bei John Deere erfrischend.
Ja, und was sie halt auch gesagt haben, ist, dass Bauern halt richtig Real Estate haben, das auf elektrisch umzustellen. Ne? Weil du hast Fläche, dann kannst du es mit Solar laden. Und
es ist Offroad, also hat viele Vorteile. Ne? Es ist Offroad, du kannst es gut Geofencen sozusagen, da kannst du auf dem Feld fahren. Interessanterweise, also auch der Autonomous Truck hat ja eine Fahrerkabine und so weiter. Ich sagte, ist das nicht ein bisschen anachronistisch, da, wenn das alles autonom ist? Habe ich natürlich vergessen, dass der Traktor auch zum Feld gefahren werden muss sozusagen. Der kann nicht auf Kette autonom durch die Städte fahren. Das war das Einzige. Also sozusagen, die haben immer noch alle Fahrerkabine und Lenkrad, aber ansonsten autonom.
So, das fand ich beeindruckend. Und als letzten großen Trend würde ich noch sagen, obwohl Lilium in Deutschland jetzt Insolvenz anmelden musste, war
Volocopter
das Thema
auch, oder?
Volocopter. Musst du mal vielleicht mal nachgucken.
Ja, ich gucke mal. Sekunde. Ja? Ich frage mal kurz die Rechercheabteilung.
Ich erzähle dann gerade schon mal weiter. Ja. Das Thema autonom fliegende Fahrzeuge überall vertreten. Ja? Und du hattest Firmen wie Xiaopeng, die einen Pickup-Truck mit einer auf dem Auflieger liegenden Drohne gebaut haben, die du einfach sehr easy deployen konntest. Ich habe das gesehen, hast mit dieser Doppelachse.
Hab ich gesehen.
Ja?
Aber das ist doch kein ziviler Anwendungsfall.
Warum?
Okay, erklär mir. Okay, hast du die Drohne gesehen, die da drauf ist?
Ja.
Was willst du denn damit machen? Willst du deine Kinder zum Kindergarten fliegen? Hast du eine Payload von 60 Kilo? Ja. Oder, 30. Dezember 24, Application Opening of Insolvency Proceedings in Karlsruhe. Ja, dann bewegte Zeit noch bei Volocopter. Das tut mir leid für alle Beteiligten. Das ist
vielleicht noch ein Thema, wo Deutschland etwas mehr sich aufstellen müsste, weil Grundlagenforschung haben wir hier gemacht, ja, und kommerzielle Applikationen findet wieder woanders statt. Also
da, reden wir jetzt Drohnen oder reden wir jetzt Urban Air Mobility?
Urban Air Mobility, ja. Also für die Chinesen ist das gesetzt. Da gibt es gar keine Frage, dass das nicht kommt. Die Frage ist nur, wann das kommt. Und es gibt viele Städte wie New York, wie Sao Paulo, wo das auf jeden Fall auch kommen wird. Ja, und ich glaube, das wird eine sehr alternative, sehr gute Alternative zum Automotive und zum Public Transit. Und nicht nur für sehr reiche Individuen, sondern das wird ein Massenphänomen werden.
Das, also sozusagen der Luftraum wird voll sein von
à la Star Wars, ja. Also du wirst
das fünfte Element, weißt du, wo du so dreidimensional durch alles durchfliegst. Das ist deine Vision?
Auf jeden Fall. Und das werden wir beide noch erleben.
Hey, du tust so alt, sag mal, wie alt bist du?
Ich 40.
Ja, also ich auch.
Ja.
Knapp.
Ja.
Das werden wir noch erleben. Das ist eine
zeitnah.
Zeitnah. Also sag mal, innerhalb der nächsten 24 Monate. Nächste fünf Jahre. Okay, also Joby ist am nächsten dran, glaube ich. Ja, mit denen haben wir mal geredet. Fand ich schon echt beeindruckend.
Die haben auch eine gute Lobby dahinter, ne?
Klar.
Mit dem ganzen Google-Team und
klar,
so. Ja,
klar. Die ist natürlich, das hilft einfach, wenn du da aus dem Herzen des Silicon, aus dem Schoße des Silicon Valley kommst, dann hast du natürlich viele Fürsprecher. Ich glaube, Regional Air Mobility und Electric. Ja, ich glaube sozusagen, wenn die Batterien Dichte, keine Ahnung, Richtung 650, 700 Kilowattstunden geht, kriegst du Strecken abgedeckt bis 5, also ich sag mal Berlin, Stuttgart, elektrisch und dann vielleicht auch irgendwann, also hier, wenn die Jungs von Elektra das dann hinbekommen, oder Viridian, die ich mag, dann wird das abgedeckt elektrisch, die Taxi-Variante. Also ich sag jetzt mal, was ist das, 150 Kilometer oder 50 bis 80 Kilometer Reichweite, um auf so Helipads, also Regional Air Mobility wären dann Flugzeuge, die auch regionale Flughäfen nutzen können, wo ein Netzwerk besteht auf der ganzen Welt und du keine Infrastruktur brauchst. Die Taxi-Variante, da habe ich Zweifel.
Ich glaube, also
da habe ich ernsthafte Zweifel. Ich glaub,
das ist ein Thema, wo wir genüsslich stundenlang drüber diskutieren könnten.
Du kannst mich mitnehmen dann. Ja, also wenn du deinen eigenen hast, ja, und jetzt hier immer dann zurückfliegst von hier, dann kannst du mich gerne mitnehmen.
Ich glaube halt, dass das so Inner City Transport sein wird. Ich glaube, so Regional Electric Traffic in Europa wird sich nicht durchsetzen.
In den USA ist riesig.
Ja, in den USA ist riesig, klar. Mega. Und auch Kanada, ja, dass du dann auf irgendwelche Inseln fliegst. Vielleicht in Schweden noch, dass du dann deine.
Norwegen ist ein großer, ne? Dänemark, Norwegen, Schweden, das sind Abnehmermärkte für sowas. Die haben ja jetzt schon Flugtaxis, weil die Post nur einmal die Woche irgendwo nach Brøndrup geflogen wird.
Brøndrup.
Ich weiß und glaub's nicht. Aber sozusagen jetzt, du stößt ins gleiche Horn. Also wir hätten Lilium eigentlich retten müssen, sagst du?
Ich glaube, alles, was subventioniert werden muss, hat keine Daseinsberechtigung. Ja, also Businessmodelle müssen für sich selbst tragbar sein. Ja, und wenn du siehst, wie viel Geld schon in Lilium reingeflossen ist, ich glaube, es waren 1,5 Milliarden Euro an Investorengelder, da.
Aber es ist gerettet. Sie machen weiter, oder? Das ist doch der letzte Stand. Geld kam noch zusammen. Aus der Insolvenz rausgekauft, das ist doch der letzte.
Ja, aber nicht aus einem deutschen Investorenkreis, oder? Sondern es sind irgendwie.
Aber nicht Reber, Thelen und so weiter, haben die nicht auch reingechippt?
Sind die nochmal mit dabei?
Haben sich bei der Ehre packen lassen. Also jetzt, ich kann ja nur sozusagen die. Ich will, also Hofberichterstattung ist natürlich falsch, aber ich bin natürlich fleißiger Hörer vom Doppelgänger. Liebe Grüße an die beiden. Und da hätte ich jetzt mitgenommen, aber ich habe nicht die Primärquelle, hätte ich jetzt mitgenommen, dass die da beide reingechippt haben. Aber Sekunde, ich gehe mal kurz zur Rechercheabteilung. So. 24, genau, Weihnachten. Breakthrough in Investor Search. Und zwar, gut, da steht jetzt nicht drauf, wer das halt teilgenommen hat, aber ich glaube, dass da dass da Frank Thelen und ein paar andere
bekommen
der Money Großteil where der Mouth der, ist. Und das finde ich ja her. Immer erstmal gut, ehrlicherweise.
Wo kommen der Großteil der Kohle her?
Ja, kann ich so schnell lesen. Also die Kreditgeber mussten natürlich, warte mal. Ja, so schnell kann ich es jetzt nicht lesen. Ich muss da mal.
Können wir in der nächsten Folge mal was
zu sagen. Können wir in der nächsten Folge mal machen. Aber auf jeden Fall sind sie jetzt erstmal gerettet und dem neuen Finanzrestrukturierungsplan wurde zugestimmt. Das ist ja wichtig, dass da die Banken mitspielen. Insofern, toi toi toi. Ja.
Du hast ja gesagt, du hast im Dezember noch in zwei Unternehmen investiert,
ja.
Mit InCharge. Welche waren das und hast du die auch auf der CES getroffen?
Ich habe mein erstes Investment auf der CES getroffen, die Raquel Ottersson von Wabi, Autonomous Trucking. Wirklich ein, also die OG, wenn es um AI und Simulation angeht. Also seit 20 Jahren in Toronto Research gemacht, ja. Eine der angenehmsten, most humble people, die man treffen kann. Und baut einfach Vertreterin der End-to-End-Simulation. Also die hat tatsächlich also Wabi World und Wabi Driver. Mhm. Ziemlich ähnlich zu Omniverse und Cosmos, ehrlicherweise von Nvidia. Das kommt auch nicht von ungefähr. Sie sagt mir immer, ja, I flew here with Jensen. Und sie sagt gar nicht mal den Namen, sondern sie ist wirklich ein Buddy von Jensen Huang.
Ja.
Und baut mit Wabi, glaube ich, aus meiner Sicht, und ich bin biased, ich bin investiert, dass das jeder einmal gehört hat, mit Sicherheit die beste Autonomous Trucking Unit auf. Also sie haben in 3,5 Jahren geschafft, was die anderen in 10 Jahren gemacht haben, für ein 20. und 30. der Investmentsumme. Also sie haben mit 300 Millionen Dollar letztlich sind die auf den Stand gekommen, wofür andere jetzt 10 Milliarden gebraucht haben.
Was machen die besser als die anderen?
Die sind halt sehr viel besser in der Simulation. Also sozusagen, du kannst, also das, was Waymo gebruteforced hat, indem man sagt, man muss halt Millionen von Kilometer fahren, um diese Edge Cases rauszufinden, das kannst du im Trucking nicht machen, weil es so exorbitant viel teurer ist. Das heißt, du musst es simulieren und da kommt es halt eben drauf an, wie schnell und wie gut kannst du simulieren und nachher auch sagen, es ist sicher. Also simulieren kann man ja viel, aber du musst ja auch nachher sagen können, wir können nachvollziehen, wie Entscheidungen getroffen werden und wir können dann auch bestätigen, dass das System den Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Denn die kinetische Energie von einem 40-Tonner ist dann doch nochmal was anderes als von einem 3,5-Tonner, ja. der durch die Stadt fährt. Beides will man nicht irgendwo reinfahren sehen, aber ein 40-Tonner ganz sicherlich nicht. Insofern, das hat sie einfach gemacht und sie ist eben diese Art Research und diese Art von Simulation, die hat so lange gewartet, bis eben die Sachen zusammengekommen sind, dass die AI und die Software auf dem Stand war, dass sie es kann, dass sie sozusagen selber Szenarien entwickeln kann, die Compute Power da war, also ne, die Nvidia Chips letztlich da waren und die Sensortechnologie entsprechend war und daran hat sie ihre Firma gegründet. Kostler Ventures Seed drin gewesen mit 80 Millionen Tickets im Seed. Insofern habe da ganz große Hoffnung. Also die ist wirklich super.
Wollen die live gehen mit ihrer?
Die sind live, noch mit Sicherheitsfahrer. Okay. Ende 2025, glaube ich, Anfang 2026 in diesem Sunbelt in Texas wollen die machen. Hm. Ist ja so ein bisschen ein Rennen. Ne? Aurora, die sind gelistet, das kann man, glaube ich, nachlesen. Haben sich selber eine Deadline gegeben, ich glaube Ende Q1. Sie hatten es verschoben, sie wollten Ende 24 schon live gehen mit ein oder zwei Trucks. Das haben sie jetzt verschoben um ein paar Monate und sagen, das werden sie halten. Nach dem Nvidia-Keynote ist erstmal 60% die Aktie hochgegangen. Crazy, weil eben Physical AI und Aurora und alles ist super. Hat dann nochmal leicht nachgegeben, weil Leuten klar wurde, dass das trotzdem noch ein riskant ist. Also die wollen live gehen, angeblich im April, Mai, Juni, wir werden es sehen. Dann hast du Torque, ne, die gehören Mercedes zu 95%.
Mhm. Können denn Aurora und Wabi agnostisch nachgerüstet werden oder muss das?
Ja, also die fahren beide auf dem Volvo VNL. Also ja. Sozusagen Volvo hat ja die erste Plattform gebaut, die sozusagen die Sensorkits gut verbauen kann und sozusagen autonom, also die Aktuatoren etc. alles so verbaut hat, dass es autonom first sozusagen gedacht wurde.
Mhm.
Aber sie können letztlich auf jede Plattform drauf, also sozusagen mit dem Scania, mit dem MAN ginge das genauso und müssten natürlich dann einen Tier 1 haben, der das da verbaut. Also Wabi will natürlich wie alle anderen den Driver, die Software verkaufen und nicht die Sensoren, Kits und schon gar nicht verbauen. Das geht natürlich nicht, das brauchst du dann in Conti oder wer auch immer da an der dazu liefert, dass das verbaut wird.
Cool. Und welchen habt ihr noch investiert im Dezember?
Ja, Das
kann man schon verraten.
Das ist natürlich jetzt hasch. Ja, ja. Sozusagen, das sind natürlich marktbewegende Informationen.
Ja.
Ist noch nicht publik. Okay. Ja, ich weiß, wann wird die Folge ausgestrahlt? Wissen wir das? Ich guck mal hier in die Runde. Alle schütteln den Kopf. Also eine Firma ist.
Können wir vielleicht nachliefern?
Predictive Maintenance im Batteriebereich. Und eine Firma, da geht's, das ist ein bisschen wie Showbusiness, da geht's um einen Rocket Launcher, also fully reusable Rockets aus Seattle. Monströs gutes Team, durften wir ein ganz kleines Ticket mitmachen. Ist aber noch nicht publik, beziehungsweise war gestern, glaube ich, auf LinkedIn habe ich was gesehen. Also ist ganz frisch, rede ich da nochmal extra drüber.
Du machst ja spannend hier.
Ich mach's total spannend. Ja, es ist ja auch spannend, muss man sagen.
Ja, sehr geil. Ja, ich glaube, damit haben wir sogar die...
Ich guck mal durch unsere Unterlagen. Gibt es noch was du mir sagen willst vielleicht?
Die wichtigsten Sachen haben wir gecovert. Ja. Ich finde es nicht schlecht für die erste Folge.
Was ich überraschend finde, dass wir haben uns so ein bisschen dran gehalten, was wir vorher aufgeschrieben haben.
Ja.
Wir haben uns nicht vorbereitet. Manöverkritik, ich glaube, auch da nochmal, ich muss mir nochmal, noch mehr Zahlen reinziehen. Das ist immer dann ein bisschen leichter, wenn man nochmal ein paar prägnante Zahlen hat und nicht nur die Themen. Aber ich fand's gut. Michel, vielen Dank für deine Zeit, dass du das mit mir hier machst. Freut mich sehr.
Freut mich auf die nächsten 200 Folgen.
Die nächsten 200 Folgen. Wie gesagt, küsst die Hand, schönen Tag euch allen und macht's gut.
Ciao, ciao.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.